Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Jahresrückblicks 2019. Jetzt geht es um unsere Lieblingsfilme.
Jetzt unsere Lieblingsfilme. Wir fangen wieder mit Platz 3 an. Marco, leg los.
Parasite. Muss ich aber gucken. Danke, dass du es einfach sagst. Ich höre jetzt einfach hier. Es ist Parasite. Aber ich habe schon viele Gründe genannt, warum so ist. Es ist der perfekteste Film, der letztes Jahr rausgekommen ist. Es ist aber auch
deswegen
ein Film,
Platz 3,
der zu dieser ganzen, der zu den ganz seltenen Filmen gehört, bei denen ich genauso viel gelacht wie geweint habe. Und das muss man erstmal hinkriegen. Er hat so hart, der hat wirklich Achterbahn mit meinen Gefühlen gespielt. Geht insgesamt unfassbar rund aus, nicht so, wie ich es erwartet hätte. Es ist großartig. Ich bin aus dem Film rausgegangen, habe gesagt, das wird mein Film des Jahres. Ist es am Ende doch nicht geworden, weil es gewisse Genrefilme gibt, die ich einfach noch lieber mag. Trotzdem ist es der perfekteste Film, der letztes Jahr rausgekommen ist.
Hast du den auf Deutsch geguckt oder koreanisch?
Ich habe auf Deutsch tatsächlich geschaut, okay. Den gab es nur auf Deutsch hier.
Ja, genau.
Aber ich glaube, das macht auch keinen. Aber ganz ehrlich, ob ich jetzt einen Film in Koreanisch mit dem Untertitel schaue oder jetzt wirklich auf Deutsch. Ich finde zum Beispiel der Hauptdarsteller.
Kannst du kein Koreanisch?
Der Hauptdarsteller hat in Deutschland auch immer die gleiche Synchronstimme und der ist großartig. Also das hat wirklich eine gute Synchronstimme. Ich habe seine Filme auch schon auf Koreanisch gesehen. Und
also ich finde, solange es Simplified Korean ist, ist das vollkommen in Ordnung. Aber das richtige, schwere Korean, das kann ich nicht. Fabian.
Ja, mein Platz 3. Ich musste da lange kämpfen, was ich da jetzt auf den Platz 3 tue. Bei mir ist es The Irishman. Nicht, weil ich den Film so geil finde, sondern weil ich da gerne drüber reden möchte. Der ist nämlich in technischer Hinsicht ein richtiges Meisterwerk. Und zwar ist es eben, der Film umfasst 30 Jahre Zeitgeschichte von den 50ern bis 80er. Und die Schauspieler, die Martin Scorsese vorgesehen hat, die waren halt leider zu alt für ihre Rollen. Also auch mit Make-up konnte man da nichts mehr retten. Also was bleibt übrig? Technisches De-Aging, ganz klar. Aber Martin Scorsese war eben strikt gegen aufgemalte Referenzpunkte auf den Gesichtern der Schauspieler. Was haben sie dann gemacht? Sie haben ein neues Kamerasystem entwickelt. Also das wurde intern scherzhaft das dreiköpfige Monster genannt. Also es ist eine Hauptkamera und du hast links und rechts noch Referenzkameras mit Infrarot. Und das Ding ist halt, also du hast halt so die Kamera und dann hast du nochmal zwei Kameras daneben und die mussten extra spezielle Kamerarigs dafür bauen, weil es eben sowas noch nicht gab. Warum Infrarot-Referenzkameras? Dann hast du keine Schatten, dann hast du ein möglichst gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild und das ist eben für die VFX-Künstler besonders wichtig. Also nicht nur das haben sie gemacht, sie haben auch noch mehrere Programme extra für den Film programmiert. Sie haben Medusa, heißt das, Flux, Facial and Lightning. Sie haben eine riesige Datenbank aufgebaut. Sie haben, glaube ich, über 2 Jahre lang alle Filme der drei Hauptdarsteller, also De Niro, Pesci und Pacino, durchforstet, um Referenzbilder dafür zu haben. Und die VFX-Profis haben gesagt, also diese Programme waren eine immense Hilfe. Ohne die hätten wir das, also wenn die das von Hand hätten animieren müssen, wären sie nie im Leben fertig geworden. Also es ist sehr, sehr viel schlechter aus, wenn es eben diese KIs nicht gäbe.
Aber sieht es perfekt aus?
Nein, es sieht natürlich immer noch nicht perfekt. Also du merkst es vor allem an der Halspartie. Also sie müssen ja es ist ja leider so, wenn du älter wirst, dann wird dein Halsfett auch größer. Das mussten sie reduzieren. Deswegen hast du ganz häufig so diesen Floating Head. Effekt, also dass irgendwie der Kopf nicht zum Körper passt. Man merkt es, wenn sich die prügeln, merkst du ganz klar, okay, es sind offensichtlich gerade Stunt-Double, es sind nicht die Originalschauspieler.
Ich musste die ganze Zeit an das denken, was du erzählt hast mit dem, du stehst auf wie ein 70-Jähriger.
Ja.
Ich musste jede einzelne Bewegung, als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, ich sehe schon, dass es eigentlich ein Opa ist.
Ich weiß, ihr guckt beide super traurig und super enttäuscht, weil ich das nicht überzeugt hat, aber wenn man mal, also ich bin ja auch kein VFX-Artist, aber wenn man mal die Leute fragt, die sich damit auskennen. Ihr kennt alle die Videos, VFX Guys React To. Die haben gesagt, dass die Qualität dieser Effekte ist hervorragend.
Ja, aber sie haben trotzdem einen großen Fehler gemacht. Sie haben sich auf diese Technik verlassen, weil es gibt ja auch andere Technologien, um jemanden jünger zu machen. Eine davon, die von Hobby-Animatoren angewendet wird, ist halt Deepfake. Und Deepfake sieht natürlich selten perfekt aus, aber ich habe ein sehr überzeugendes Deepfake-Video zu Irishman gesehen. Jemand hat das Irishman-Material genommen, hat das gedeepfaked mit den jüngeren Versionen dieser Schauspieler. Man muss erklärenderweise dazu sagen, Deepfake funktioniert halt ganz anders. Da macht diese Animation, die du eigentlich händisch perfekt machen könntest, das ist aber unmöglich zu arbeiten, das macht eine künstliche Intelligenz für dich. Und der hat das gemacht in 2 Wochen Arbeit alleine oder so, es steht irgendwie in der Videobeschreibung. Und es ist besser als das Ergebnis von Irishman.
Ja, aber die Frage ist halt 2 Wochen für einen einzigen Shot oder was?
Nee, für 5 Minuten Video. 5 Minuten bei Irishman. Ja, aber das ist der Punkt. Das hat ein Typ alleine zu Hause gemacht.
Ja.
Und das ist natürlich auch nicht perfekt. Aber selbst das hätte perfekter sein können.
Okay, also Deepfake
funktioniert. Das ist ein anderer Ansatz. Und in dem Fall hat es für mich besser funktioniert. Ich finde halt, Irishman verliert mich ein klein bisschen, was das angeht. Aber auch nicht so sehr. Ich finde, bei Al Pacino sieht man es auch nicht so krass. Ich sehe ihn einfach nur 20 Jahre jünger, als er ist. Aber auch nicht als 30-Jährigen oder so. Es sind andere Gründe, warum ich Irishman nicht dahin wählen würde, aber du wolltest noch was dazu sagen.
Ich würde sagen, Deepfake funktioniert ja, also bei Deepfake fragst du ja nicht, wie lange braucht er, wenn er für eine Szene dauert, wie lange braucht er für den ganzen Film, weil Deepfake ist ja komplett automatisiert. Mhm. Deepfake funktioniert ja so, du lädst in dem Computer hunderte Stunden von Material von einem bestimmten Schauspieler im Optimalfall rein. Und dann hunderte Stunden von Material von der Person, die du quasi faken willst. Und dann, und der Computer gleicht quasi die Gesichter für jede einzelne Regung in dem Gesicht miteinander ab, sodass sozusagen die Animationen für das, was diese Person halt darstellen will, abgeglichen werden. Und dann wendet er quasi das gefakte Gesicht auf die Gesichtsanimationen des neuen Schauspielers, den du quasi fakest, an, ja. Sozusagen. Also das ist halt einfach ein riesiger Render-Aufwand eigentlich, größtenteils, ja. Überhaupt nur.
Und okay. Das hat halt jemand privat.
Das weiß ich, weil ich viel Corridor Digital schaue, okay. Und Corridor Crew.
Also ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass der Film irgendwie so perfekt wäre. Also er ist mir zum Beispiel auch viel zu lang, mhm, und auch viel zu langatmig und langweilig. Mhm. Aber ich glaube, das ist Absicht. Also ich glaube, dass The Irishman eine Dekonstruktion der Gangsterfilme ist. Weil Martin Scorsese ist ja eigentlich der Inbegriff der Gangsterfilme. Mhm. Und der Film zeigt halt einfach mal auch, wie banal und langweilig das sein kann. Also ich meine, die Gangster in The Irishman, die sind nicht wirklich besonders cool, die leben nicht in übertriebenem Luxus. Und was hat denn jetzt Frank Sheeran davon, dass er loyal der Mafia gegenüber ist? Also er wird gezwungen, seinen besten... Oh, das ist...
Nee,
ja,
das verrätst du zu,
ja,
viel.
Nee, aber das ist ja Geschichte, das weiß, ja, man ja. Also er wird gezwungen, seinen besten Freund zu töten, er landet für Jahre hinter Gitter und er entfremdet sich seiner Familie. Also natürlich hat er auch... also
wie, das ist Geschichte, das weiß man ja.
Auch da hätte ich jetzt also dagegen argumentiert, weil es ist ja seine Geschichte. Leute sagen, es gibt ja Verschwörungstheorien, die in die andere Richtung deuten. Weil das,
ja,
sind Theorien.
Ich weiß. Aber also das Ding ist halt, es ist eine absichtliche, langatmige, etwas langweiligere Erzählung. Dann ist aber natürlich da schon der Kritikpunkt, das sehe ich genauso, okay, aber warum musst du dann unbedingt eine Geschichte erzählen, die langweilig ist? Also
Ich finde, was sehr stark ist, was du gesagt hast, ist eine Dekonstruktion seiner eigenen Filme. Und das ist das ganz Starke an Irishman. Ich liebe den letzten Akt, weil der letzte Akt das Einzige ist an diesem Film, was ich in keinem Martin Scorsese-Film jemals gesehen, ja, habe. Die ersten 2 Akte und der 2. Akt ist im Film eigentlich, ich glaube, 3/5 des Films schon fast. Der erste und der 2. Akt, das hast du alles gesehen. Das ist ein, ja, Best of Martin Scorsese. Ja. Und da die anderen sogar besser sind, würde ich sagen, okay, ja, ich langweile mich dadurch. Aber der letzte Akt erzählt mir endlich mal was Neues, eine andere Perspektive, das Unglamouröse an dem ganzen Gangster-Dasein. Und das liebe ich an dem Film.
Das ist tatsächlich so, da wo Casino endet, da wo Goodfellas endet, mhm, da geht The Irishman nochmal eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, ja, weiter. Das ist natürlich, das muss man auch abkönnen. Also ich habe danach von vielen der Kollegen gehört, die sich den Film angeguckt haben, boah, also die letzte halbe Stunde hätten sie sich auch schenken können. Ja, also klar ist es anstrengend, einen Film zu gucken, der über 3 Stunden geht. Aber ich meine, bei Netflix kannst du auch auf Pause drücken und den morgen weiter gucken.
Sorry, I'm not buying it.
Ja, ist okay. Also finde ich vollkommen okay, wenn man den Film nicht gut findet, weil er ist halt einfach viel zu langatmig.
Ich finde es halt, ganz witzig, weil ein Kumpel von mir hat tatsächlich uns im Voraus, ich weiß nicht, ob es von ihm zusammengestellt war oder ob es ein allbekanntes Internet-Meme ist, aber es gibt einen Guide, wie man perfekt The Irishman in Serienform guckt.
Oh, cool.
Also, an welchen Stellen man genau ausschalten muss sozusagen und dann die nächste Folge beginnt. Ich habe hab diesen Guide leider nicht befolgt, sondern mir den Film ein ganzes Stück angeguckt, habe einen großen Teil davon auch geschlafen und habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Also mir hat er nicht gefallen. Ich finde, ich weiß nicht, mir passiert da zu wenig. Ja. Ich mag solche ich mag solche Filme nicht. Also,
kann ich voll verstehen.
Und ich finde halt, und Herr der Ringe ist auch arschlang. Ja. Ich gucke auch gern die Special Extended Edition von Herr der Ringe, weil ich aber einfach finde, dass bei Herr der Ringe halt die ganze Zeit was passiert.
Ja.
Und bei diesem Film halt nicht. Und deswegen ist es halt, also ist es nicht so, dass ich grundsätzlich ein Problem mit langen Filmen habe, aber ich habe ein Problem mit
lang anfühlenden Filmen.
Lang, ja, oder
der fühlt sich tatsächlich
der Film kann auch 90 Minuten sein, wenn er sich lang anfühlt und zäht, dann ist es halt schrecklich. Das ist halt Qualität.
Egal, ob das Absicht ist oder nicht.
Ja, egal, ob es Absicht ist, genau wie du gesagt hast.
Hier steht die Frage, heißt es Scorsese oder Scorsese?
Da gehen die Meinung auseinander.
Das Problem ist ja, dass ja Scorsese an sich oder Scorsese ist ja schon quasi ein italienisches Wort ausgesprochen, wie es eben ein Amerikaner aussprechen würde.
Also, das Ding ist, beides ist richtig. Also, Martin Scorsese hat tatsächlich die amerikanische und die italienische Staatsbürgerschaft. Das heißt, du sagst es halt, sprichst es entweder italienisch aus, dann ist es Scorsese oder eben Englisch, Scorsese. Also beides ist richtig.
Ich dachte Scorsese. Scorsese oder
aber Scorsese ist
ja,
Englisch.
Ja, aber das ist jetzt ja eine Glaubensfrage.
Scorsese ist italienisch.
Ist es richtig basierend auf welche Staatsbürgerschaft die Person hat?
Finde ich schon, das ist, kann man so und
also
so
ich
sagen.
Halt,
oder ist es richtig basierend auf daher, wo es einfach herkommt? Ich glaube, diese Diskussion ist jetzt wirklich unnötig, aber
aber was sagt denn Scorsese selber? Weil ich dachte Scorsese.
Scorsese, ja.
Ja, genau. Deswegen sage ich so, weil er in Interviews, wo er dabei ist, akzeptiert er die Aussprache und sagt das, glaube ich, selber so. Deswegen, stimmt. Hi, I'm Martin Scorsese. Doch, doch, ich habe so ein Interview Ausschnitt und Featurette gefunden, wo er das sagt. Ja,
ja, dann mach doch, dann bin ich jetzt dran.
Ja, du bist dran. Was ist dein Platz 3?
Mein Platz 3 ist tatsächlich Us. Ein Horrorfilm vom selben Macher wie Get Out damals. Und der hat mir wahnsinnig gut gefallen, einfach aus dem Grund, weil ich Horrorfilme liebe, weil das Horrorfilm-Genre aber meiner Meinung nach ziemlich am Stagnieren ist grundsätzlich und halt sehr, sehr viel auf die gleichen Klischees und die gleichen Plot-Devices irgendwie zurückgreift. Und dieser Film, wie auch schon seinerzeit Get Out, macht halt Dinge anders und fühlt sich neu an und ist deswegen sehr spannend. Ich fand diesen Film halt, ich bin da reingegangen, ohne irgendeine Erwartung zu haben, was eigentlich passieren wird. Und er ist gerade deswegen halt unfassbar spannend gewesen, weil ich einfach wirklich nicht, ich wusste nicht, ah, okay, das ist die Person, der das und das passiert, wie man sonst bei Horrorfilmen immer hat. So, ah, die stirbt auf jeden Fall als erstes und da passiert das und das. Und bei dem Film wusste ich gar nicht, was mich erwartet. Er war vor allem am Anfang unfassbar gruselig bis zu einem bestimmten Punkt, dann gibt es halt einen Plot-Twist, wo er dann in eine ganz andere Richtung geht und es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Wendepunkte in dem Film, wo er dich einfach überrascht und dich ganz woanders hinführt und dir am Ende dann sogar wirklich was zu sagen hat, was ich auch bei Horrorfilmen selten finde. Und deswegen musste ich den auf jeden Fall in meine Top-3-Liste aufnehmen.
Ist auf meiner Pile of Shame-Liste für letztes Jahr noch tatsächlich. Mhm. Ich habe auch ehrlich gesagt im Hinterkopf gehabt, dass der vorletztes Jahr rausgekommen ist, weil es sich schon so lang anfühlt.
Ich glaube,
aber viele Leute empfehlen den, also ich werde natürlich noch irgendwann nachholen.
Us bzw. Wir heißt der auf Deutsch. Die deutsche Übersetzung ist aber nicht so geil wie der englische Originaltitel, weil es noch eine Zusatzaussage zu dem eigentlichen Filmthema sogar trifft.
Ich glaube, was mich ein bisschen gehindert hat, ihn zu gucken, war, ich fand Get Out sehr gut. Also richtig gut, aber auch nicht so super geil, wie viele denken. Und ich finde auch, das, was er im Subtext hat, ist eigentlich relativ offensichtlich. Und deswegen fand ich es gar nicht so.
Ich finde Us besser als Get Out sogar noch.
Find's besser?
Ja, also der hat aber auch nichts mit Get Out zu tun, storymäßig. Ja, ne? Also, aber ist halt, du merkst halt, dass es ein Regisseur ist, der einfach Bock hat, irgendwie Horror anders auszulegen. Also ich würde ihn dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist kein Splatter-Horror oder ne? Also, dass man irgendwie da gar nicht drauf klarkommt.
Was man aber auch noch dazu sagen muss, also ich meine, du hast gesagt, das ist ein Horrorfilm, du magst Horrorfilme und der ist gruselig. Man muss aber auch dazu sagen, der ist auch sehr lustig. Also Jordan Peele ist ja jemand bekannt dafür, dass er auch einen ganz besonderen Humor hat. Und ich fand ihn tatsächlich lustiger, als dass ich ihn gruselig fand.
Was?
Ja, also ich fand ihn nicht wirklich gruselig.
Also der hat extrem viele Gags in bestimmten Situationen, das stimmt. Also auch so, wo du halt sagst, okay, wie viel dieser Trailer schon verrät von dem Film.
Ja, den habe ich halt gesehen.
Den wir gerade eingeblendet haben. Ja. Das ist ja krass, weil ich bin wirklich komplett ohne Trailer reingegangen. Und,
oh, das ist besser, glaube ich.
Und das ist bei dem Film wirklich viel, viel besser. Also
der erste von deinen vielen Wendepunkten wird definitiv ein Trailer gezeigt, das kann man sagen, oder? Also
eigentlich sollte man generell
ich habe den ja, aber bei dem Film ist es halt noch viel mehr, finde ich, weil du halt wirklich ja dieses komplett Ungewisse hast. Also wo ich wirklich dachte, what the fuck, was passiert jetzt? Aber, warte, was du gerade...
Lustig.
Ach so, lustig. Der ist an Stellen lustig, wo sich andere Horrorfilme das nicht trauen würden, weil sie ja denken würden, sie machen sich damit die Stimmung kaputt. Und bei dem Film funktioniert es, finde ich.
Also weil der Humor durch die Charaktere vorgebracht wird.
Genau, aber ich finde jetzt, er ist nicht lustig in den Momenten, wo er versucht, gruselig zu sein, sondern er schafft es, das zu trennen.
Ja.
Und das ist das Faszinierende. Ja. Also ich habe wirklich... Also genuine Humor, also nicht dieses Horrorfilm-Humor irgendwie so Drag Me to Hell-Style, wo du einfach lachst, weil es so absurd und eklig und witzig ist, dadurch witzig ist, sondern einfach wirklich Humor, den du halt sonst einfach, also den du durch witzige Dialoge, den du halt sonst vielleicht in einer Komödie erwarten würdest, gemischt mit dem aber eigentlich Horrorfilm. Also ich, keine Ahnung, ich fand das sehr, sehr gut.
Vielleicht eins noch, bevor du dir den Film anguckst, Marco, würde ich dir empfehlen, du musst den Film eher wie so eine Art Outer Limits Folge, also mit dem Mindset musst du reingehen, okay, weil es ist ein bisschen absurd.
Okay.
Und sobald du anfängst, genauer drüber nachzudenken, funktioniert es nicht mehr so genau. Deswegen ist der Film, den ich eigentlich auch sehr gut fand, bei mir nicht in der Top 3 drin, weil es war eben dem Regisseur wichtiger, eine Message rüberzubringen, als tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, die in sich logisch ist. Was jetzt auch nicht das, also es ist jetzt kein totales K.O.-Kriterium, aber das muss man sich halt, dem muss man sich halt bewusst sein, finde ich.
Ich glaube, alles, was in dem Film passiert, ist real. Und wir sind Teil davon.
Ah, cool. Okay.
Ja. Ist der Film nicht knapp ein Jahr alt? Ja, der ist von Anfang des Jahres, glaube ich. Der müsste aber noch 2000...
Achso, du hast gar nicht nachgeschaut. Ich habe doch gemeint,
ja, doch, ich habe Ich habe.
Jetzt gucken wir mal nach.
Oh, jetzt habe ich keinen Akku mehr. Jetzt kann ich den Scheiß nachschauen.
Wie heißt das?
Ich meine, der ist Anfang 2019.
Ach, 2000.
Ich habe jetzt nicht das Release-Datum parat. Ich habe halt eine Liste aus dem...
Ja, 2019.
Den Filmen von 2019 durchgegangen.
Alles gut, 2019.
Ist das nicht der Nachfolger von Get Out? Nein, nicht der Nachfolger. Es ist derselbe Regisseur. Aber der hat jetzt storymäßig
März
nichts mit
2019.
Ja, aber dann ist doch alles gut.
Es war alles gut.
Dann ist doch alles easy. Ja. So, dann kommen wir zu unseren zweiten Plätzen. Ja. Marco fängt wieder an.
Und auch hier wiederholt sich die Geschichte von Parasite. Als ich aus dem Kino gegangen bin, und das habe ich auch hier im Stream gesagt, habe ich gesagt, das ist mein Film des Jahres. Der wird von nichts mehr getoppt. Wurde er auf meiner Liste doch noch, aber es ist ein unfassbar geiler Film. Und ich finde es schade, dass der bei den Oscars auch hart übergangen wird. Also man muss dazu sagen, er ist von der Konstruktion her, er spielt alles daran, ruft Oscar. Nominier mich für Oscar, bester Schnitt, beste Kamera, bester Hauptdarsteller, Oscar, nominier mich für alles, bester Film. Und irgendwie sind wir nicht mehr in diesem Zeitalter, wo ein so kalkulierter Film dann doch noch in den Oscars so weit oben landet. Ich rede von Ford wie Ferrari oder wie im Rest der Welt heißt Le Mans 66. Was ich auch deswegen so geil finde, weil ich bin kein Autofan, vor allem kein Motorsport-Fan. Ich verstehe ein bisschen die Faszination, jetzt mehr als vorher, aber ich habe vom Motorsport gar keine Ahnung. Ich fahre auch kein Auto mehr privat. Und trotzdem, oder gerade deswegen ist dieser Film unfassbar gut. Es geht halt um Menschen am Ende des Tages, die in den Autos sitzen. Es geht um die Menschen. Es ist eine wahre Geschichte. Ich glaube, an vielen Stellen wahrscheinlich realistisch, also noch näher an der Realität, als es Chernobyl für mich war. Es ist super gespielt von Christian Bale, der auf jeden Fall hätte eine Oscar-Nominierung verdient hätte, die er, glaube ich, nicht bekommen hat. James Mangold ist ein Biopic und James Mangold ist bei Biopics unfassbar stark. Man sieht das bei Walk the Line von ihm, die Johnny Cash Biopic, aber auch, und weil es eigentlich ein Biopic ist von einer fiktiven Figur, Logan, der war auch von ihm. Wenn ihr Logan mochtet, und wer mag Logan nicht, müsst ihr Ford wie Ferrari schauen. Es wirkt auf den ersten Blick wie eine Produktplatzierung von Ford, aber es ist es gar nicht. Ganz im Gegenteil, da ist sehr viel Kritik an den Autoherstellern drin. Und ich finde es auch grandios, dass ich den im Kino gesehen habe, weil das Erlebnis, das ich hatte im Kino, so in den Sitz gepresst zu werden bei einem Film über Autos, werde ich nie wieder haben in meinem Leben, kann ich mir nicht vorstellen.
Warst du zufällig im 4D-Kino?
Nein.
Okay.
Aber
das hätte das in den Sitz gepresst werden erklärt.
Ich war im Ari-Kino in München. Das ist eines der besten Kinos, also auch vom Saal her. Da wird lange Zeit nichts mehr rankommen. Also wenn ihr ein gutes Heimkino habt, dann versucht wenigstens da den Film nachzuholen. Ich kann den Film nur jedem ans Herz legen. Ich kenne auch keinen, der den gesehen hat und in irgendeiner Art und Weise irgendwie schlecht fand. Eines der Kinoerlebnisse der letzten Jahre für mich, unabhängig davon, wie der Film ist.
Und super erfolgreich in den USA.
Ach was?
Und zwar, es ist ein weiß ich, Feel-Good-Movie ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben.
Eben nicht.
aber es auch. Ist also ein super unterhaltsamer Film. Also die Geschichte hat ein Tempo und wenn man es mag, Leuten bei der Arbeit zuzugucken, die besonders gut sind in dem, was sie tun, gibt ja diesen Appeal, manche Filme haben den ja.
Also unsere Zuschauer auf jeden Fall, ja, denn klar, das genau. Tun sie ja in diesem Moment. Also
dann ist der Film für euch. Ich habe gelesen, der Film war auch deswegen in den USA so ein Erfolg, weil er bei einer demografischen Gruppe besonders erfolgreich war, bei der demografischen Gruppe der Väter. Das ist ja der Traumfilm für jeden Vater, weil er handelt ja von...
Midlife-Crisis-Film.
Ja, genau. Also er handelt ja von einem Vater, der wird von seinem Sohn angehimmelt, seine Frau unterstützt ihn bedingungslos, er macht das, was er kann, gut und es ist sein Traumjob und der Film sieht aus wie eine Coca-Cola-Werbung aus den 60ern oder so.
Aber das hat er tatsächlich, Coca-Cola-Produktplatzierung ohne Ende. Die haben da wirklich Geld reingebuttert, aber es passt ja zu dem Szenario 60er Jahre. Ja. Du hast einfach, natürlich trinken die ganze Zeit Cola.
Und es ist halt auch, also so das ganze politisch Korrekte, das wird da noch nicht erfunden, das gab's da noch nicht. Das ist einfach nur ein guter Film. Er ist bei mir nicht in der Top-3-Liste, weil er mir ein bisschen zu platt war.
Ach so, ja.
Ja, also ich meine, es ist halt wirklich ein Feel-Good-Movie, es ist ein Film, der Spaß macht, aber auch nicht mehr.
Das ist für eine Platte, was du sagst, ist das Kalkulierte daran. Also alles, was darin passiert, kannst du in jedem Lehrbuch über Drehbücher, kannst du genau den Punkt finden. Ah, das ist Plotpoint 2, das ist der tiefste Fall, alles ist da drin. Das ist insofern krass durchkalkuliert, keine Frage. Das ist aber Logan auch für mich. Und trotzdem funktioniert es in dem Moment. Wenn ich auch so drüber nachdenke, wenn ich meine Liste der 10 besten, meiner 10 Lieblingsfilme schaue, die haben alle ein Element gemeinsam. Es ist immer ein Buddy-Movie-Aspekt drin. Es ist anscheinend mein Ding, wenn ich zwei beste Freunde eine Geschichte erleben sehe, die auch nicht gegensätzlicher sein könnten, diese Freunde.
Ist das sowas, was du im echten Leben noch nie hattest, was ja, du deswegen ja, gerne sehen?
Ja, genau.
Das aber erklärt, wir können doch die Buddies glaub, sein, Marco.
Ganz ehrlich, ich glaube, das erklärt, warum mein bester Freund der komplett andere Mensch ist als ich. Also es ist wirklich das denkbar größte Gegenteil von mir, ist mein bester Freund.
Ist das der mit den Tinder-Stories?
Ja.
Okay, gut.
Ich erzähle anscheinend privat zu viel über ihn, aber ja.
Vertiefen wir das nicht weiter?
Ja, genau. Also vielleicht ist das ein Grund. Diese Männerfreundschaft, die hier gezeigt wird, ist einfach genau meins.
Ich bin extrem gespannt auf deinen Platz jetzt tatsächlich, was du dazu erzählst.
Ja,
ich habe den noch nicht gesehen, aber okay. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie Us, so ein bisschen ein Pick, der aus der Reihe fällt.
Ja, also mein Platz 2 ist Midsommar. Das ist der zweite Film von Ari Aster oder der nächste Film von Ari Aster. Ich finde ihn persönlich nicht so gut wie Hereditary, aber es ist trotzdem also ein toller Film. Es ist der schönste und bunteste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Also worum geht's? Es geht um eine Gruppe von College-Studenten, die besuchen ein schwedisches Festival und die gelangen da, wie man sich das eigentlich in dem Trailer auch schon dann recht schnell denken kann, sie gelangen dann in die Fänge einer heidnischen Sekte und also der Film ist sehr polarisierend, also es gibt viele, die mit dem Film tatsächlich nicht besonders viel anfangen können und ich kann das voll verstehen, also er ist jetzt vor allem im Vergleich zu Hereditary ist er sehr viel langsamer erzählt, also Hereditary ist unterhaltsamer und bei Midsommar ist der Horror, also es hat auch einen anderen Horror. Es hat nicht diesen erschreckenden In-Your-Face-Jumpscare-Horror, sondern es hat mehr so einen langsamen Horror, der sich langsam aufbaut, der eher so ins Existenzielle geht.
Wie ein guter Shyamalan-Film, oder?
Ja, so, naja, ich meine, den Twist, also das
Shyamalan.
Nein, Shyamalan.
Also ich meine, den Twist, den kann man natürlich schon sich denken, was da passieren wird in dem Dorf oder in dem Ort, wo sie ist. Also so überraschend ist es nicht.
Ich meine nicht den Twist, ich meine den Spannungsaufbau. Weil ich meine, sein Horrorfilm, in Anführungsstrichen, also Sixth Sense ist ja auch so ein Mystery-Thriller, aber eigentlich ist es auch ein langsam erzählter Horrorfilm, wenn man so möchte, ohne Jumpscares oder fast ohne Jumpscares. Und so ähnlich fand ich Hereditary und ich vermute jetzt einfach mal Midsommar auch, weil ich ihn leider nicht gesehen habe.
Also er ist sehr abgefahren, er ist richtig schön inszeniert, hat tolle Figuren und was ich eben mit dem existenziellen Horror meinte, also die Leute, die in dem Dorf leben, die leben also in einer Art Dorfgemeinschaft und diese Art zu leben, die ist so völlig fremd für uns Großstädter oder Leute, die in einer modernen Großstadt leben, dass das allein schon so ein Horroraspekt ist für uns. Und okay. Ist ein guter Horrorfilm, weil er eben auch Fragen stellt und es uns nicht einfach nur schocken will. Zum Beispiel eben auch die Frage, wie wir denn eigentlich leben und ob es vielleicht auch andere Arten gibt zu leben und ob die nicht vielleicht sogar besser sind. Und das hätte ich von dem Film echt nicht erwartet, dass der solche Fragen stellt. Und allein deswegen ist es für mich der Platz 2.
Dadurch, dass ich Hereditary so toll finde, ist der relativ weit oben auf meiner Pile of Shame-Liste und muss ich mir noch angucken. Ich fand Hereditary ist wirklich für mich einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre.
Ja, finde ich auch.
Ja. Ja. Er ist nicht ganz so gruselig. Also es ist, ich meine, guck dir den Trailer an, es ist super schön. Dementsprechend ist die Atmosphäre halt eine ganz andere. Aber er hat trotzdem diesen, ich habe es versucht zu erklären, ohne zu sehr in Spoiler zu gehen, diesen existenziellen Horror, den es halt so ansprechend macht.
Den gucke ich mir, kann ich ihn schon irgendwo sehen?
Hab ich nicht. Also ich recherchiere mal.
Ich glaube nicht, weil er ist ein halbes Jahr.
Das ist ja das Fiese an allem, worüber wir jetzt reden, dass die meisten tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr im Kino sind, aber auch noch nicht im Heimkino verfügbar sind.
Ich glaube, kaufen kannst du ihn bestimmt schon. Ich meinte jetzt als Flatrate.
Den würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Ja, also nach Hereditary werde ich mir alles von Ari Aster anschauen, was der jemals gemacht. Also das kann man schon mal sagen. Das ist ein großes Regietalent. Definitiv.
Mein Platz 2, bin ich ein bisschen überrascht, dass den von euch keiner genannt hat. Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Ich bin scheinbar so der Typ, der einfach die unterhaltsamen Filme mag, aber das war mein, was?
Sofort wie Ferrari ist sehr unterhaltsam. Aber Entschuldigung.
Mag sein, den habe ich nicht gesehen. Aber ja, auch bei dem Tarantino-Film ist es für mich halt einfach die Coolness, die Unterhaltung, auch wieder ein langer Film, der aber für mich keine Längen so richtig hat, der einfach runterflutscht und der mir einfach Spaß gemacht hat. Also es gibt ja sogar Szenen, die halt auch langsamer sind in dem Film, aber auch die finde ich halt nicht langweilig, sondern Tarantino-typisch haben sie halt irgendwie so eine gewisse Coolness, die dich halt irgendwie hookt und bei der Stange hält. Und ich fand halt gerade das Ende halt ist halt so mega, mega überraschend, cool und befriedigend, dass ich da einfach wirklich in meinem Kinosessel saß und halt fast gejubelt habe, weil es mich so gefreut hat. Ähnlich wie das Ende von Django einfach. Ja. Dieser Moment, wo halt Tarantino durchdreht und Tarantino einfach Tarantino ist, und einfach Dinge einfach anders kommen, als der ganze Film sie vorbereitet, ist halt, hat mich sehr, sehr beeindruckt und habe ich einfach sehr gefeiert. Und ja, ich finde Brad Pitt cool, ich finde Leo cool und die beiden mal zusammen in dieser Rolle zu sehen, war auch einfach super schön, super cool. Margot Robbie ist hot und nett und eine gute Schauspielerin und ja, also die Besetzung allgemein. Also alles an diesem Film war einfach cool.
Ja, der spricht Coolness. Es ist so, das Ende, ich habe auch selten so ein befriedigendes Ende gesehen oder dass ein ganzer Kinosaal so sehr jubelt wie bei diesem Ende. Insofern, das muss man wirklich im Film anrechnen. Ich freue mich auf den 4-Stunden-Cut, der noch kommen soll. Deswegen,
4 Stunden?
Da kommt ein 4-Stunden-Cut, den hat Tarantino schon offiziell angekündigt.
Der war 2,5 oder so war, ne?
Fast drei. Okay. Also 3 ist ja schon die Schmerzgrenze. Und selbst der war 9 Minuten länger als die Cannes-Fassung. Und die 9 Minuten, die sie reingeschnitten haben, haben den Film für mich persönlich nochmal eine Stufe besser gemacht, weil da war zum Beispiel dabei, dass Leo DiCaprio sich selber vorstellt, wie er in dem Film Gesprengte Ketten, der einfach einer der besten Filme aller Zeiten ist, wie er in dem Film die Rolle von Steve McQueen spielt. Also das ist in dem Konzentrationslager, würde ich sagen, in dem Gefangenenlager.
Die Szene haben wir auch gesehen.
Die Szene haben wir gesehen, genau. Ja. In der Cannes-Fassung war die nicht drin.
Ach so.
So, und für mich, als ein großer Fan von Gesprengte Ketten, hat das den Film eine Stufe besser gemacht. Vor allem, weil sie auch so schön auf subtile Art und Weise gezeigt hat, wie schlecht Leo eigentlich als Schauspieler ist. Also nicht er selber als Schauspieler, sondern seine Rolle als Schauspieler. Mhm. Natürlich ist er ein Fernsehstar und so. Aber dass er die Rolle spielt, die vorher Steve McQueen gespielt hat. Und Steve McQueen hat hier versehentlich vielleicht eine der coolsten Rollen der gesamten Filmgeschichte gespielt. Und wenn du dann den Originalszene vergleichst mit dem, was DiCaprios Charakter da drin macht, dann ist so, okay, was für ein cheesy Quatsch. Und das ist aber so geil. Das ist so dieser Meta-Kommentar von Tarantino. Once Upon a Time ist ein großartiger Film. Ich weiß noch, dass ich beim Kino Plus Talk damals gesagt habe, ich habe dem jetzt mal 4 Sterne auf Letterboxd gegeben, weil der, finde ich, noch Luft nach oben hatte, weil er dramaturgisch nicht rund war und so. Aber ich weiß ganz genau, dass der wie guter Wein desto länger der zurückliegt, umso besser finde ich ihn. So wie alle Tarantino-Filme. Ich finde alle Tarantino-Filme toll, aber lass ein paar Jahre ins Land gehen, dann sage ich, das ist ein zeitloser Klassiker. Sage ich bei jedem einzelnen Tarantino-Film. Aber manchmal gucke ich die zum ersten Mal, denke so, ja, war gut. Ich weiß noch, wie ich es erstmal Pulp Fiction gesehen habe. Hat mich super beeindruckt, aber mehr auch nicht. Und heute renne ich rum und sage, das ist mein Lieblingsfilm. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Von allen Filmen, die jemals gedreht worden sind, das ist der beste aller Zeiten. So, das ist Tarantino für mich. Und deswegen ist Once Upon a Time nicht in meiner Liste. Aber das ist zweifellos einer der ganz großen Klassiker, Filmklassiker, der dieses Jahr rausgekommen ist.
Ich habe leider kein Internet. Kannst du mal gucken, ob das, wo man Midsommar streamen kann? Weil ich will das schon die ganze Zeit dir raussuchen und dir als Funfact sagen.
Na,
aber
klar.
Es geht bei mir nicht, weil mein Internet nicht geht.
Geh ich doch mal auf die beste Seite der Welt. Wer streamt.es?
Die Schwarmintelligenz weiß es doch. Frag doch einfach die lieben Chat. Schreibt uns doch bitte rein.
Derzeit nirgendwo.
Once
Upon
Gibt's
auch noch nichts zum Kaufen,
okay.
Gar nichts.
Once Upon a Time in Hollywood fand ich ist ein sehr unterhaltsamer Film, obwohl er in Anführungszeichen keine Story hat. Also das finde ich ist echt so typisch Tarantino. Der kann halt einen Film machen, der eigentlich den normalen Gepflogenheiten komplett widerspricht und es ist trotzdem unterhaltsam. Aber warum er jetzt bei mir nicht in der Top 3 drin ist, also er hat ja viele Filme auch gemacht, die irgendwie eine Hommage an etwas sind. Also Pulp Fiction, nein, Reservoir Dogs ist ja auch eine Hommage an die Musik der 70er zum Beispiel. The Hateful Eight ist im Prinzip eine Hommage an Agatha Christie Krimi-Filme, Krimi-Folgen. Und Once Upon a Time in Hollywood ist eben eine Hommage an das gute alte Hollywood der 60er. Das Ding ist nur, Reservoir Dogs ist halt nebenher auch noch ein spannendes Kammerspiel und Hateful Eight ist halt nebenher auch noch irgendwie ein spannender Kriminalfall und Once Upon a Time in Hollywood ist für mich eigentlich sonst nichts anderes als eine nette Aneinanderreihung von lustigen Sachen, die so in den 60ern in Hollywood passiert sind und das ist für mich dieser eine Schritt, warum Once Upon a Time in Hollywood eben nicht bei mir in der Top 3 ist und warum ich ihn nicht so gut finde wie andere Tarantino-Filme.
Ich glaube, das ist das, was ich an dem Film faszinierend finde, so dieses Eintauchen in diese Welt, die sowohl aus serialistischer Darstellung wie Hollywood war, existiert, gleichzeitig so karikaturhaft überzeichnet ist. Aber ja, wie du sagst, ich würde nicht sagen, dass der Film keine Story erzählt. Ich würde sagen, der Film ist dramaturgisch halt wirklich krass unrund, also wirklich so episodenhaft alles aneinander geschrieben.
Deswegen kommt es
auf
dir so vor.
Große Story hin. So, ja, genau.
Deswegen kommt es dir so vor, als hätte er keine Geschichte.
Deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, dass der Drehbuch-Oscar, für den Tarantino schon wieder nominiert ist, gar nicht so gerechtfertigt ist. Also die anderen Filme, für die er die Oscar-Nominierung bekommen hat oder auch gewonnen hat, sind viel mehr das, was einen außergewöhnlichen, aber dennoch perfekten, lehrbuchhaften Film ausmacht, viel näher daran als dieser Film. Und es hätte dieses Jahr durchaus Alternativen gegeben, die es mehr verdient hätten. Und deswegen finde ich es ausgerechnet da Once Upon a Time nicht so stark, wie er sein könnte. Ich glaube, das ist eher gefühlt eine Miniserie, die er ins Kino gehievt hat.
Django ist der Beste.
Von Tarantino?
Ja. Für mich schon.
Da merkt man leider, dass die Cutterin gestorben ist währenddessen. Finde ich das ein bisschen
davor.
Also ich finde das, was ihr gerade sagt, ist halt für mich bei Django halt genau besser als in Once Upon a Time.
Ich finde, es ist auch der bessere Film als Once Upon a Time. Ja.
Okay, dann Marco, mach jetzt deinen Platz 1, du willst die ganze Zeit schon.
Da schließt sich der Kreis, weil ich schon den ganzen Abend Sachen in meine Top 3 gehievt habe, von denen ich am Anfang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, gedacht habe, na, so gut, aber nicht so gut, wie ich gedacht hätte oder erhofft habe und das gefällt mir nicht, wie man halt so ist. Aber diesen Film, ich glaube, das ist der einzige dieses Jahr, den ich im Kino zweimal gesehen habe. Der kam im Dezember raus. Und ist von einem Star Wars Regisseur. Und es ist natürlich nicht Rise of Skywalker, es ist Knives Out. Knives Out ist für mich der Film des Jahres, weil ich ganz genau weiß, dass diesen Film werde ich noch 100 Mal in meinem Leben schauen. Jedes Jahr mindestens einmal. Ich liebe das. Ich gucke jedes Jahr.
Also du glaubst, dass du 135 Jahre alt wirst?
Ich habe das nicht zu Ende gerechnet. Ja. Ich werde in einem anderen Jahr werde ich ihn zweimal gucken. Ich weiß einfach, das ist genau mein Ding. Also nach dem ersten Mal gucken fand ich es eben nicht so. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem wiederum sehr langen zweiten Akt, wie es bei Filmen so ist. Der zweite Akt ist der längste Akt, weil er von diesem Whodunit-Schema ein bisschen abweicht, ein anderes Genre vorstößt. Und dieses andere Genre ist halt Suspense-Thriller à la Hitchcock. Und das macht Rian Johnson nicht so gut wie Hitchcock, dieses Suspense-mäßig, diesen Suspense. Dieses, der Zuschauer weiß etwas, was die meisten Protagonisten nicht wissen, daraus entsteht die Spannung. Das schafft Johnson nicht so. Aber dieser zweite Akt ist so krass unterhaltsam und ich finde ihn sogar noch unterhaltsamer, wenn man ihn nochmal sieht, wenn man ihn auch mit einem anderen Vorwissen nochmal sieht. Dieser Film hat mich dieses Jahr am meisten unterhalten. Er trifft am meisten meinen persönlichen Geschmack, weil ich schon Whodunit-Filme sowieso liebe, diese Agatha Christie-Verfilmung, ganz besonders Mord und Orient Express von 1974, glaube ich, ganz großartig. Und dieser Film schafft es tatsächlich, daran anzuschließen. Und das habe ich in der heutigen Zeit, auch mit dem heutigen Standard, wie Filme inszeniert werden, nicht erwartet, dass das funktioniert. Und das schafft Rian Johnson in diesem Film. Dieser Film ist die perfekte Mischung aus Filmen, wie sie noch vor 60 Jahren gemacht worden sind und heutige Montagetechniken, heutige ein Star-Ensemble zusammenzutrommeln, wie man es heute machen würde, uns auch auf der Meta-Ebene gesellschaftskritisch andere Sachen nochmal zu erzählen, die diese Filme damals nicht erzählt haben, sondern einfach nur diese in gehobenen Familienkreisen abspielenden Kammerstücke sind. Er hat das auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben und ist da gesellschaftskritisch, ähnlich wie Parasite, nur in einem komplett anderen Genre auch noch mitgegeben. Deswegen, hands down, mein Lieblingsfilm dieses letztes Jahr. Knives Out.
Ich werde ihn mir hoffentlich, wenn sie ihn nicht im Kino abgesetzt haben, am Freitag angucken und ich freue mich sehr drauf. Aber leider kann ich deswegen auch gar nichts
dazu sagen. Du hast gute Chancen, weil der Film ist ja ein riesen Überraschungshit geworden.
Ja.
Also während, ironischerweise von dem anderen Star Wars Regisseur, der Star Wars Film zwar 1 Milliarde eingespielt hat, aber unter den Erwartungen ist, ist Knives Out ein riesen Überraschungshit in den USA gewesen, kam zu Thanksgiving raus, hat dort alle 200 Millionen oder so in den ersten Wochen eingespielt. Auch in Deutschland läuft er richtig gut. Ich hoffe, das läuft auf eine Fortsetzung hinaus, weil es die Hauptfigur hergibt. Auch wieder Agatha Christie. Du nimmst die eine Hauptfigur, diesen einen Detektiv, Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, und gibst ihm einen anderen Mordfall. Die Frage ist aber, ob Rian Johnson das überhaupt wiederholen könnte. Also es müsste uns ja wirklich andere Art von Gesellschaftskritik präsentieren, anderen Story-Twist, damit das nochmal funktioniert. Das ist schwierig, vielleicht wird das nie tun, vielleicht wird das tun. Ich finde es toll, dass er diese Anerkennung kriegt in einem nicht-Major-Franchise-Film, dass er sowohl mit Preisen behäuft wird, als auch gleichzeitig dieser Film so erfolgreich ist und also, so geliebt wird von seinem Publikum.
Ich habe das tatsächlich verstanden, als arbeite er schon an einem Sequel, aber das ist noch nicht so. Das habe ich falsch verstanden.
Er hat es immer wieder in den Interviews angedeutet, dass er schon irgendwie Bock drauf hätte.
Okay.
Und auch dieser ganze Werdegang, wo dieser Film entstehen konnte, in dem Moment, wo Danny Craig an Bord war, wollte jeder an Bord sein. Dann hat er dieses Star-Ensemble zusammengekriegt. Und wenn er selber über den Film redet, ist er die ganze Zeit nur am Kichern vor Glück. Deswegen, ich würde es ihm wünschen. Also er braucht eine Idee, wenn ich es richtig verstanden habe. Er hat ja einfach noch keine Idee für den zweiten Teil. Und das ist ja das, wovor ich Angst hätte. Und ich hätte Angst davor, dass er nicht seine Star Wars Trilogie macht, die er auch durchaus nicht, die er nicht greenlightet. Mhm. Ja, also er hat den Auftrag gekriegt, er soll mal was entwickeln, aber da muss man im nächsten Schritt, das hat er ja auch gesagt, erstmal gucken, ob man das wirklich dann auch, also greenlighten will für eine richtige Produktion. Und ich will eigentlich beides von ihm, aber es gibt nur einen Rian Johnson. Deswegen.
Ein Rian Johnson.
Es gibt nur einen Rian Johnson, ja. Hast du den gesehen? Knives Out. Nee, auch nicht.
Nee, schade. Aber vielleicht gucke ich ihn mir jetzt mal an.
Ich habe aber im Chat gesehen, dass sehr viele Leute den geguckt haben. Und ich kenne eigentlich auch niemanden.
Viele sind auch deiner Meinung.
Ja, ich kenne auch niemanden, der den gesehen hat und nicht begeistert war. Und es geht durch alle Altersklassen durch, deswegen auch Perfect for Thanksgiving. Da sind ganze Familien reingegangen. Ich kenne niemanden, der den gesehen hat und nicht so wirklich so weggeblasen war von dieser unfassbar guten Unterhaltung. Es ist wirklich so perfekt. Und das ist das Schöne, das habe ich auch erst beim zweiten Mal gucken kapiert, das ist auch ein Film, der im Humor dann nicht schwächer wird. Das gibt's ja auch ganz selten. Also zum Beispiel Hangover 1, als ich den zum ersten Mal gesehen habe an einem Premierenabend auf Englisch mit dem richtigen Publikum, da war das immer Spaß meines Lebens im Kino. Guckst du ein zweiten Mal, sind Witze nur noch halb so gut. Guckst ein drittes Mal, sind sie nur ein Drittel so gut. Und es zieht sich durch. Aber Knives Out gehört zu diesen ganz seltenen Filmen wie The Big Lebowski oder so. Die fängst du an zu gucken, kommst in diesen Schmunzelmodus und das hört nie wieder auf, bis dieser Film zu Ende ist.
Ich bin sold. Also ich gucke ihn mir auf jeden Fall an.
Aber dein Platz 1 ist jetzt Marcos Platz 3.
Ja.
Hast du denn dich zurückgehalten, als Marco über den erzählt hat, sodass du uns jetzt was Neues sagen kannst?
Also mein Platz 1 ist Parasite und bei allen anderen Platzierungen, bei den Serien- und Filmplatzierungen, da lasse ich gerne mit mir reden, aber nicht bei Parasite. Das ist mein Platz 1 und da stehe ich komplett dahinter, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, also es gibt ja diese geflügelte Rede vom Autor Christopher Booker, der behauptet, dass es eigentlich auf der ganzen Welt gibt es eigentlich nur 7 Geschichten, die man erzählen kann. Also wisst schon so, das Monster überwinden, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und dieser Film, meiner Meinung nach, beweist, dass es doch noch mehr Geschichten draußen gibt, die es wert sind zu erzählen. Wie du das vorhin gesagt hast, das ist eine Achterbahn, die viel besprochene Achterbahnfahrt der Gefühle. Und der Film hat mich tatsächlich alle Nasen lang überrascht. Also der Film ist spannend, der Film ist gruselig, der ist lustig, der ist schön und intelligent gemacht ist er auch noch. Und das ist eben auch nochmal eine ganz hohe Kunst, weil wenn du anfängst, Bücher zu schreiben, Skripte zu schreiben, jeder sagt dir, dass man das nicht machen soll. Also der Zuschauer muss erwarten können, muss sich darauf einlassen können, was ihn jetzt eigentlich erwartet, sonst steigt er aus, sonst fühlt er sich verarscht. In dem Film funktioniert das aber alles. Es ist so organisch, der Tonwechsel, das funktioniert so gut und macht einfach Spaß, den Film zu gucken. Und hat auch eine unfassbare Leichtigkeit, die durch ganz gewisse Filmmontagen gemacht wird, durch die gut geschriebenen Dialoge, also dass das Schauspielerensemble ausgezeichnet wurde, ist ja auch kein Zufall. Also mein Platz 1 auf jeden Fall.
Ich kann da sowas von unterschreiben, was du alles gesagt hast, und es fühlt sich keine Szene überflüssig an, keine Sekunde davon. Es ist da, das habe ich mit objektiv besser Film des Jahres gemeint, weil alles so perfekt daran ist. Und es mir alles gibt, dass ich lachen muss, aber dass ich auch tief traurig und erschüttert bin und lange über diesen Film nachdenke. Das ist so toll. Es ist der beste Film eigentlich des Jahres. Nur in meinem Marco-Modus sage ich, ich will aber eigentlich eine Buddy-Movie-Geschichte, deswegen Ford wie Ferrari. Ja. Und ich liebe Krimis und diese Cars und das bringt mich so zum Lachen. Ich will halt gut drauf sein, deswegen Knives Out. Aber der beste Film ist Parasite.
Wow.
Wow. Jetzt sag du mal was dazu.
Ich kann zu Parasite nichts sagen, weil ich den auch noch nicht gesehen habe, aber ich schaue ihn mir auch auf jeden Fall an, wenn er irgendwann als Home-Release verfügbar sein sollte, falls er das noch nicht ist. Mein bester Film des Jahres war aber, glaube ich, der Joker. Weil ich den Joker einfach, weil ich im Kino saß, beim Joker, wir saßen zusammen im Kino und ich halt mich nicht erinnern kann, wann ich das letzte Mal im Kino so gefesselt von einem Film war. Im Sinne von, dass ich halt wirklich von der ersten bis zur letzten Minute einfach gespannt war, wie geht's weiter, und halt nicht gespannt im Sinne von gehuckt, wie jetzt bei Tarantino oder so, dass ich es halt cool oder lustig oder unterhaltsam finde, sondern einfach gespannt im Sinne von, was passiert in der Geschichte und wie erzählen sie das weiter, was passiert diesem Typen noch. Da war wirklich für mich jede einzelne Szene war halt einfach fesselnd, sowohl von der vom Schauspiel als auch einfach von der Geschichte selber und von dem Writing, was halt passiert. Also mich hat der Film halt komplett abgeholt. Und wir haben ja über die ganze Kontroverse gesprochen, was der Film eben darstellt und wie er es reflektiert und dass er halt ja sehr düster ist und vielleicht für die eine oder andere Person sogar zu düster. Aber das sind jetzt ja alles, klar kann man drüber reden, aber das sind ja für mich persönlich jetzt keine Sachen, die jetzt dazu führen, dass er mir persönlich schlechter gefällt oder dass ich ihn weniger genossen hätte. Und ich fand den halt wirklich einfach hervorragend. Also einfach, weil ich mich nicht erinnere, das letzte Mal so gehuckt gewesen zu sein in einem Kinosaal. Deswegen musste ich diesen Film einfach wählen.
Er hat so eine ganz spezielle Atmosphäre, fast schon wie so ein schwarzes Loch.
Ja, der saugt also dich einfach komplett ein.
Es saugt dich rein und du kannst nicht weggucken, obwohl es wirklich nicht immer schön ist, was man da auf dem Bildschirm sieht.
Nee.
Also handwerklich gemacht, also vom Handwerklichen ist dieser Film unfassbar gut.
Ja.
Ja, aber das ist auch ein bisschen Spiegel, also ein bisschen Problem für mich.
Ich kenne, jetzt kommst du wieder mit diesem anderen Film, dem er ähnelt, den ich aber nicht gesehen habe.
Das
will
ich jetzt nicht sagen, hätte ich wieder gesagt, aber...
Achso, doch, ich habe Taxi Driver sogar gesehen.
Ja, okay, aber da funktioniert für dich besser als Taxi Driver dann.
Boah, Taxi Driver ist ganz schön lange her. Ach so. Also ich sehe die Parallele auf jeden Fall, aber mir hat das überhaupt nicht, ich habe auch gar nicht an Taxi Driver gedacht, tatsächlich. Als du es gesagt hast, fiel es mir dann wie Schuppen von Augen, dass es viel Ähnlichkeiten besitzt, aber ich habe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, nicht daran gedacht.
Ich bin mal ein Filmbanause und sage, wenn du mir beide Filme vorlegst und sagst, du guckst dir jetzt einen an, würde ich tatsächlich, glaube ich, sogar Joker gucken, weil die Filmgewohnheiten, die Sehgewohnheiten haben sich in den Jahrzehnten doch irgendwie verändert. Und Joker ist, sag ich mal, schöner unterhaltsamer zum Angucken. Mhm. Taxi Driver ist da schon eher ein bisschen zäher stellenweise.
Ja, schwieriger, gibt mir halt inhaltlich mehr. Also ich habe es ja schon in unserem großen Joker-Talk gesagt, das Problem Taxi Driver geht für mich zwei Schritte weiter als Joker. Joker ist handzahmer, als er wirkt tatsächlich, weil er sich zu gewissen Aussagen gar nicht hintraut oder sie abmildert, indem einfach die Gesellschaft schuld ist und die Mitschuld des eigentlichen Täters runtergespielt wird. Das sieht man ja auch schön daran, dass wir jetzt alle auf der Treppe rumtanzen, dass das ein Social-Media-Phänomen ist. Also wir haben es selber gemacht und dass Leute in die Bronx fahren und diese Treppe hochsteigen und lauter Social-Media-Bilder machen. Wir finden das alle toll, wir feiern das. Aber das sollte ja eigentlich nicht die Intention des Films sein. Also das ist ein großer Widerspruch. Ist auch gleichzeitig interessant, weil man dann drüber nachdenkt und so. Aber das ist bei Taxi Driver auch so, nur alles eine Nummer besser. Für mich plus Taxi Driver einfach zuerst da. Und das bin ich den ganzen Film nicht losgeworden. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Was ich sagen wollte, ist zum Beispiel, die Kamera ist unfassbar geil in diesem Film. Jeder einzelne Frame sieht wie ein Instagram-Foto aus. Und wenn man dem Regisseur auf Instagram folgt, dann hat man auch, kann man schon gar nicht mehr trennen, was ist behind the scenes und ein geiles Bild und was ist wirklich aus dem Film und ein geiles Bild, weil alles geil aussieht. Ist aber auch so ein bisschen das Problem. Es sieht halt geil aus. Du hast Joker, es ist ein geiler, es ist der geilste Comic-Bösewicht, den es überhaupt gibt. Der ist schon per se faszinierend. Und dann wird er noch faszinierend gut von Joaquin Phoenix gespielt. Er wird in ein faszinierendes Szenario gepackt. Es wird faszinierend gefilmt. Das ist alles so krass geil glorifizierend. Es ist deswegen so toll, wie es gleichzeitig so belanglos für mich wird. Es ist für mich dann immer noch irgendwo in der Mitte. Ich habe dem Film 4 Sterne von 5 möglichen auf Letterboxd gegeben. Ich finde das ein richtig toller Film. Wenn es aber nicht Taxi Driver zuvor gegeben hätte und wenn der Film noch ein kleines Stückchen mutiger gewesen wäre, dann wäre das für mich der absolut perfekte Filmklassiker überhaupt. Aber er ist ganz knapp für mich eben nicht. Und who cares? Das Ding ist super. Für mich, was ich an dem Film toll finde, ist, er hat ein Thema, das Taxi Driver aufgegriffen hat oder The King of Comedy aufgegriffen hat, jetzt in den Mainstream getragen. Wir gucken alle einen Arthouse-Film gerade. Wir reden über einen Arthouse-Film. Das ist in einer Zeit, wo alle in Endgame reinrennen, dass so ein Arthouse-Film $1 Milliarde einspielt. Das ist mir egal, ob der als Joker verkleidet ist oder nicht. Das finde ich großartig, dass man das erreicht hat und Kudos dafür. Und das ist für mich so die Hoffnung, und das sieht man auch in The Boys, was ja auch super erfolgreich war, dass auch intelligente Comic-Verfilmungen eine Chance haben und ein Publikum finden. Das ist das größte Ding, wofür ich Joker dankbar bin.
Ich habe die Befürchtung, dass Hollywood mal wieder die falschen Lehren daraus zieht. Also nach The Dark Knight hat Hollywood ja auch gedacht, okay, wir machen jetzt alle Superheldenfilme super düster. Das war aber nicht das, was The Dark Knight
DC
ausgemacht hat.
DC Hollywood zumindest hat das gedacht.
Und meine Befürchtung, könnt ihr jetzt gerne alle zerstreuen, ist das, wie heißt der? Morbius? Mit Jared Leto.
Achso, Möbius ist der Comiczeichner.
Ja, also wenn ich habe die Prämisse überflogen und das wirkte auf mich wie, okay, es hat offensichtlich funktioniert, einen Anti-Helden einen eigenen Film zu geben und das machen wir jetzt einfach nochmal mit einem anderen Comic-Bösewicht. Also,
ja, wahrscheinlich, weil Jared Leto das wollte.
Ich will aber Morbius basiert auf Venom. Aber das ist die Lehre, die du gerade gesagt hast. Venom war düster, Leute sind reingerannt, der Film war gar nicht so gut. Morbius sieht auch noch genauso aus, mit dem gleichen Blaustich und so. Also ist auch das gleiche Universum. Ich befürchte eher Schreckliches, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ich bin gar nicht hooked davon.
Ich auch nicht, überhaupt nicht.
Aber das sind die Lehren, die sie daraus gezogen haben. Ach, dunkel reicht. Ich habe heute die News gelesen, dass J.J. Abrams und seine Frau, also das Produktionsstudio Bad Robot, dafür angeheuert worden ist, ein ganz großer Deal mit Warner, ein eigenes DC-Universum aufzubauen, nämlich Justice League Dark. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Das sind jetzt die Schlüsse, die alle daraus ziehen. Es muss ja nur Dark sein, dann reicht das doch.
Und was sind die erfolgreichsten Filme des Jahres? Knives Out, Ford v. Ferrari, also in Anführungszeichen gute Laune-Filme. Okay.
Naja gut, Joker war erfolgreicher als beide zusammen.
Gut, aber ich meine, du weißt, was ich meine. Ja. Also ich meine, Filme, die unterhaltsam sind, wo du reingehst und eine gute Zeit hast, die funktionieren eben doch gut. Und bis auf Joker,
der... Ja, du brauchst halt beides. Also ich bin ja auch froh um mein Avengers Endgame, da kam jetzt bei uns in den Listen gar nicht vor, aber ich war positiv überrascht von dem Film, weil ich ja Infinity War gar nicht mochte und ich mochte sehr Endgame. Und das ist ja, also gut, ist es ein reiner Gute-Laune-Film? Vielleicht auch nicht. Nee. Aber das ist halt, das ist das, was Scorsese gesagt hat, es ist halt ein Freizeitpark. Da gehe ich gerne hin, da werde ich gut unterhalten, die Charaktere bedeuten mir da was, deswegen habe ich noch eine emotionale Bindung zum Film. Ich fand Endgame gut. Ich fand den richtig gut, fand ihn überraschend gut. Und ich will aber beides. Ich will auch einen Joker.
Wenn Scorsese das kritisieren will, sollte er vielleicht nicht so einen langweiligen Film machen. Dann könnte er auch besser kritisieren.
Ja, da hat er sich schon ein bisschen den Wirt aus dem Leben.
Ich meine, das ist jetzt halt so wirklich so, ich mache so einen 3,5 Stunden Langweiler und dann meckere ich rum, dass Marvel erfolgreich ist.
Aber er selber guckt dann auf die Oscar-Nominierung und sagt, Edge Badge, Marvel.
Also ich fand Endgame auch gut. Ich habe nur einfach keine Lust, über diesen Film zu reden, weil das auch schon 100 Millionen andere Leute draußen gemacht haben. Ich möchte lieber über Parasite reden als über Endgame.
Ja, aber das ist das Ding, weil Parasite reden wir halt über Bedeutung, über Metaphorik, über Interpretation oder was es mit mir gefühlsmäßig gemacht hat. Bei Endgame redest du darüber, wie Zeitreisen funktionieren. Darauf habe ich halt auch keinen Bock mehr zu reden. Nee. Turns out, wir haben ein Video dazu gemacht. Das reicht, guckt euch das an, redet nicht über Zeitreisen, guckt euch das Video an, das reicht.
Aber kommen wir doch mal zu den nicht genannten Contendern für die Top-Filme.
Ja, weil wir können ja nicht, ich glaube doch nicht, dass es nicht mehr als 3 Filme gibt, die ich so toll finde, über die ich unbedingt reden will.
Ja, aber du hast nur einen Satz.
Ja, ich habe nur einen Satz wieder. Möchte aber, bevor wir das machen, nur ganz kurz sagen, Filme, die ich nicht gesehen habe, die ich aber glaube, die ganz weit oben sind bei mir. Two Popes, Marriage Story 1917, der ist ja letztes Jahr USA, und Jojo Rabbit.
Porträt einer jungen Dame in Flammen hat glaube ich auch keiner gesehen, der soll aber auch fantastisch sein.
Und Little Women habe ich auch nicht gesehen.
Ja, sorry, wir sind halt leider kein Kino-Review-Kanal, deswegen gucken wir nicht so viele.
Also ich gucke aber schon nicht so viele dank Filme. Dieser Sendung mehr in Pressevorführung, als ich jemals zuvor in meinem Leben geguckt habe.
Ja. Und es ist immer noch nicht genug. Okay, was sind deine Honorable Mentions?
Meine Honorable Mentions, und ich muss mir hier wieder den Satz aus dem Arsch ziehen. Erstmal The Lighthouse, weil ich in keinem Film mehr gelacht habe dieses Jahr. Klaus, weil das der beste Weihnachtsfilm der letzten 10 Jahre ist. Vielleicht der letzten 20 Jahre, ich weiß gar nicht, was dazwischen gekommen ist. Dann The King bei mir, weil ich die Schauspieler darin unfassbar gut finde und ihn einfach nur an den Lippen hänge. Und es ist ein schöner Ausblick auf Dune ist 2020, darüber reden wir später mehr. Dann Once Upon a Time in Hollywood, weil das einfach ein Tarantino-Film ist und ich ihn genau dafür immer lieben werde. Und Green Book, weil das für mich einer der perfektesten Filme der letzten Jahre ist.
Hier steht maximal 3.
Der kam, ach echt? Ja, ja. Ich habe das ja, ich wollte es eigentlich tauschen, witzigerweise.
Egal. Ich habe 2 Filme rausgestrichen.
Ach so, es tut mir leid. Ist okay. Aber das war das, wo ich dich vorhin noch drauf angesprochen habe. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Und dann
weiter
ich dann,
jetzt.
Egal. Green Book ist mega geil, kam aber in Deutschland nur dieses Jahr raus und letztes Jahr in den USA. Deswegen zählt er für mich nicht rein.
Okay, meine Honorable Mentions ist zum einen El Camino, ein IMDb-Nutzer hat es perfekt zusammengefasst. Das Finale von Breaking Bad war das Geschenkpapier und El Camino ist die Schleife. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe noch I Lost My Body. Das ist ein kurzweiliger Animationsfilm über eine abgetrennte Hand, die den Weg zurück zu ihrem Körper sucht. Und allein wegen dieser abgefahrenen Prämisse ist es schon eine Erwähnung wert. Und als letztes Dr. Sleep. Quasi die Fortsetzung von The Shining, Fanservice, Done Right mit einer coolen Bösewichtin und ohne Jumpscares. Schade, dass er gefloppt ist.
Okay. Was hast du rausgestrichen? Sag's schnell.
Triple Frontier und den anderen habe ich vergessen.
Dann kann er ja nicht so geil gewesen sein.
Yes. Also Green Book hätte ich auf jeden Fall drin gehabt, aber wie du schon sagst, der war ja eigentlich eher letztes Jahr.
Ja.
Klaus würde ich vollkommen unterstreichen mit der gleichen Begründung wie du. Also der hat mich halt sehr überrascht, weil ich eigentlich bei so einem nicht erwartet hätte, dass ich so emotional gehuckt wäre von so einem Animationsfilm. Für mich noch dazu, ich hätte jetzt schon Avengers Endgame mal erwähnt zumindest, weil es war einfach super unterhaltsam, wie immer mein Hauptkriterium. Und es war ein schöner Abschluss für diese Phase sozusagen. Wenn ich noch drin habe, ist Marriage Story. Weil der für mich auf eine ganz neue Art und Weise eine Beziehung oder auch eine scheiternde Beziehung erforscht. Mit extrem gutem Schauspiel und einer Streitszene, die für mich die krasseste, bestgeschauspielerste und bestgeschriebenste Beziehungsstreitszene ist, die ich je gesehen habe, wo ich mich zu 100% drin wiedererkannt habe und genauso ist es und genauso passiert es und diese Szene ist so unglaublich gut.
Ich darf kurz fragen, wie emotional zerstört ist man nach dem Film?
Es geht so, ist eigentlich ich finde jetzt nicht, dass es ein super deprimierender Film ist. Ich finde, dass es ein super ehrlicher Film ist, der dich sehr viel von dir selbst wiedererkennen lässt, der aber dich jetzt nicht zerstört, sondern der eigentlich vielleicht sogar eher hoffnungsvoll ist gegen Ende.
Kann man sich den mit seiner Freundin angucken?
Ja,
oder?
Definitiv.
Okay. Danach über eure Beziehung reden.
Nein.
Ich hab tatsächlich Marriage Story nur nicht gesehen. Ich wollte genau das sagen, was du gesagt hast, weil ich Angst habe, dass ich danach emotional zerstört bin.
Nein.
Ich habe wirklich Angst davor. Ich weiß, ich werde diesen Film toll finden. Nach allem, was ich gesehen habe, ich habe Featurettes geguckt, ich habe mir Szenen angeschaut, ich habe die Trailer geliebt. Ich wusste, das muss ich gucken. Ich habe Rezensionen sogar dazu gelesen, das mache ich auch selten. Aber ich habe so Angst davor, dass er mich kaputt macht. Und das macht ist der einzige Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe.
Macht er nicht. Der ist nicht, der macht dich nicht kaputt. Okay. Der nimmt dich emotional auf jeden Fall mit und du wirst auch vielleicht ein paar Ninjas in deinem Haus haben, die Zwiebeln schneiden, aber
die waren noch bei Avengers Endgame.
Das ist für mich kein deprimierender Film. Also.
Wir sind übrigens mega gut in der Zeit, deswegen möchte ich das noch ganz schnell nutzen und euch fragen, was war der schlechteste Film des Jahres für euch? Das ist jetzt überraschend.
Velvet Buzzsaw, glaube ich, war mein schlechtester Film. Das ist ein Netflix-Horrorfilm gewesen. Anfang des Jahres kam der, meine ich, raus. Die Prämisse ist, es sind Kunstobjekte, Kunstinstallationen, Bilder, die lebendig werden und es ist ein Horrorfilm in der Kunstszene und dann halt irgendwelche...
Hä, ist das der mit Jake Gyllenhaal?
Ja, genau. Und
den fandst du so scheiße?
Sagen wir mal so, es ist ein Horrorfilm und ich habe in dem Film öfter gelacht, als dass ich mich gegruselt habe. Ich glaube, ich habe dreimal gelacht.
Okay.
Und das sagt, also es ist nicht besonders gut für einen Horrorfilm.
Ich muss mal kurz spicken. Sag du mal erst, Marco.
Okay, ich sag mal so, man muss erstmal Terminator Dark Fate schlagen. Das ist nicht so leicht. Oder auch Six Underground, den ich nicht mal zu Ende gucken konnte, aus gesundheitlichen Gründen. Ich weiß aber nicht, ob das am Film lag oder wirklich am Magen-Darm. Cats. Der kam letztes Jahr in USA raus, deswegen zählt der. Cats ist das mit das Grausamste, was ich je gesehen habe. Also mir wurde wirklich physisch schlecht von diesem Film. Es ist so abartig, das zu sehen, dieses sexuelle Rumgebalze von scheinbar nackten Menschen, die aber dieses Fell anhaben. Es ist wirklich eine unfassbar banale, dumme Geschichte. Ich könnte sie jetzt hier rezitieren, ihr würdet mir gar nicht glauben, dass es die Geschichte ist. Das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe das auch nur aus Trash-Gründen gesehen. Ich habe eine Kinokarte dafür gelöst. Ich bin so fasziniert von dem Film schon im Vorfeld gewesen, weil mein Lieblings-YouTube-Video des Jahres genau davon handelte, von dem YouTuber Patrick H. Willems, der den Trailer zu Cats gesehen hat und darüber ein Video gemacht hat, warum er nicht weggucken kann und jetzt hooked ist und fasziniert ist, weil er glaubt, dass es scheiße wird. Ich habe nur deswegen diesen Film gesehen. Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben, bevor man es glauben kann. Das ist nicht einfach nur ein schlechter Film, das ist Filmgeschichte.
Es ist nicht der schlechteste Film. Ich habe gerade nochmal meine Letterboxd-Liste durchgeguckt. Ich habe natürlich noch schlechtere Filme geguckt, aber im Jahr 2019. Übrigens, Lighthouse war der Film, den ich vergessen hatte. Der war auch
bei das schlechteste Film?
Nein, der bei den Honorable Mentions mit dabei war. Nicht der schlechteste Film, der ist super.
Nicht, der ist mega.
Der ist richtig gut.
Ich kaufe mir den auf Blu-ray, garantiert.
Ich gucke gar keine schlechten Filme. Ich gucke mal die Bewertung und wenn die schlecht ist, gucke ich mir den nicht an.
Von wem ist die Bewertung? Das ist doch die Frage.
IMDb.
Okay.
Das ist okay, weil es gibt einfach zu viel.
Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich so einen richtig beschissenen Film gesehen hätte.
Hast du nicht Terminator gesehen? Dark Fate.
Nee,
du musst doch manchmal. Nee,
guck
du musst,
Terminator.
Wir müssen halt manchmal auch Filme
hast
gucken.
Hast du nicht The King todeslangweilig gefunden?
Ja, nee. Also ich fand die Geschichte belanglos, weil es halt ein Typ, der losgeht, um ein Brötchen zu kaufen und am Ende kauft er halt ein Brötchen. Ich würde sagen, Enttäuschung, von den Erwartungen her, muss ich Star Wars sagen.
Ich habe übrigens deine Brötchengeschichte als Aufhänger genommen für meine Review of Letterboxd to the King. Dass du eigentlich 100% recht hast,
hast
aber
du mich,
ich das
hast du mich denn gecredited?
Ja. Okay, ich habe dich vielleicht einen Freund genannt, wenn ich nicht Julius.
Wow.
Ah, ja. Aber das kannst du ja nachträglich noch ändern, Gott sei Dank.
Will ich das? Ja, stimmt, er ist vielleicht gar kein Freund. Six Underground von Michael Bay hast du auch nicht gesehen.
Was ist mit Jack?
Wer ist
The House that Jack Built, sagt Mina gerade, aber der ist nicht in diesem Jahr.
Ja, aber der ist je nachdem, wie du ihn definierst, also ob du ihn jetzt geil oder nicht. Der war letztes Jahr, glaube ich, stimmt. Vorletztes Jahr.
Der fängt ganz witzig an, aber der war schon eher beschissen. Aber das ist halt ein Lars von Trier-Film, also da ist ja sowieso.
Aber da ist ja die Grenze zwischen beschissen und genial, ist ja sehr, also da verschwimmt alles.
Aber ja, ich habe auch nur Schlechtes gehört von dem Film und ich glaube, den möchte ich mir
nicht
angucken.
Ich habe ihn nicht durchgestanden. Wie gesagt,
ich bin
aus irgendwelchen
auch zu
Gründen,
alt dafür.
Ich habe aber auch keinen Bock, den nachzuholen, das sagt ja auch so viel aus. Deswegen habe ich tatsächlich meine Letterboxd-Review dazu geschrieben, basierend darauf, dass ich keinen Bock habe, den zu Ende zu gucken.
Das war Teil 2 unseres Jahresrückblicks. In Teil 3 geht es um 2020 und worauf wir uns dieses Jahr am meisten freuen.